Geht los. Ich muss kurz ein Vorwort halten. Entschuldigung, du brauchst nichts sagen. Du bist ja unvorbereitet einfach hier reingeglitten. Hast gar nicht damit gerechnet. Das ist meine Schuld, weil ich letzte Woche es falsch erzählt habe. Ich habe gesagt, in der nächsten Woche mache ich es dann wieder mit Kai. Das war falsch. Und deswegen hat Kai sozusagen, den schiebe ich jetzt einfach vor, damit mein Versagen hier nicht auffällt. So macht man das ja, damit man keinen Ärger kriegt. Auch ist ja auch Wochenende und so. Also der Kai hat gebeten und hat gefragt, ob du nochmal einspringen könntest für ihn.
Statt Kai kommt Kirsten. K und K.
Ja, kaiserlich-königliches Entertainment. K und K, genau.
Wir machen das einfach zusammen, der Kai und ich. Das ist K und K.
Es ist mir auch egal, wer da sitzt, ehrlich gesagt.
Du bist nur der Hofnarr.
Ich bin der Hofnarr. Ja. Ich bin der Confrancier.
Ja, wir sind hier
just wie die K und K's. Und die K und K's, die edlen Herrschaften sitzen da. So, das haben wir dann geklärt erstmal vorab.
Ja, ansonsten, das soll der sich mal ganz in Ruhe.
Genau.
Ich mache, wenn ich mache. Und quatsche ein bisschen, solange ich euch nicht auf den Keks gehe.
Aber du bist ja nicht vorbereitet, einfach. Hast kein Thema mitgebracht. Du hast ja eben gerade gesagt, ich bin leer gebrannt. Aufgrund der Woche bist du leer gebrannt.
Ich habe gesagt, ich bin diese Woche dumm wie Suppe. Ich habe wenig gehört, gelesen, gemacht, außer die Epstein-Files.
Hast du da recherchiert?
Nee, noch nicht so richtig, weil das sind ja wie viel? 15.000 Seiten?
Ich habe die durch.
Genau, an einem Abend.
Nee, ich habe haufenweise, ich habe gestern tatsächlich recherchiert und es gibt Haufen, ist kein Witz, haufenweise Journalisten, unter anderem beim Spiegel und beim Stern, die wirklich schreiben, sie haben die durchgearbeitet. Ja. 3 Millionen Seiten und die ganzen Filme und Bücher, habe ich alles durchgearbeitet. Ja, Tag und Nacht.
Ja. Alles schön bei ChatGPT reingeladen. Nee. Und dann. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen mal irgendwann eine Zusammenfassung oder eine Übersicht. Ich denke, der da sich da reinknien sollte, ist in jedem Falle Tom Lausen.
Der ja.
Also wenn es einer kann, dann er, oder?
Das stimmt. Das stimmt.
Und dann bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ja, also mich freut ja so ein bisschen, also diebische Freude, habe ich ja das, ich sage den Namen mal so, dass ich nicht bademantelmäßig abgeführt werde. Mich freut es ja, dass sie den guten Gil Bates hinhängen.
Du meinst, wie geht's Bill?
Genau. Und ich finde das...
Sehr lustig. Sag nochmal. Du sagst...
Gil Bates.
Wie geht's Bill?
Ja.
Ja, das ist ja... Also wie geht's Bill? Bill,
genau.
Ja, also toll. Tolles Wortspiel.
Und weil der ist ja immer so, ja, der Gutmensch, der Philanthrop, der Gönner, der in Afrika alles durchgeimpft hat und er ist ja so ein großartiger Mensch und so. Und wenn du natürlich so ein bisschen deinen Aluhut parat gesetzt hast, so ein bisschen gelesen hast, dann hat man ja relativ schnell gemerkt, dass er eben kein Gutmensch ist. Also, dass er der größte Anteilseigner der Gefängnisse in Amerika ist und so weiter und so fort.
Was
also,
ist er noch? Ganz klar, jetzt hau mal raus, richtig?
Nee, so, ich bin auch nicht so ganz...
Ich finde es ganz exotisch, ehrlich gesagt, wenn hier Hausdurchsuchung ist und sie nehmen dich mit und nicht mich. Das wäre lustig. Also, das wäre natürlich nicht lustig, ich hole dich ja sofort wieder raus.
Das wäre nicht lustig, weil dann würden die Hunde ja nichts zu essen kriegen.
Das ist richtig und ich würde es erst...
gestern festgestellt haben sie... nichts zu trinken bekommen, weil ich gestern arbeiten war. Und
sie haben
Pott war leer gestern Abend.
Ja, weil sie so viel getrunken haben, weil sie so viel mit mir gespielt haben, weil wir so viel Freude gehabt haben, haben sie viel getrunken, weil der Pott ein bisschen leer.
Ah, ja. Na gut. Ja. Also.
So oder so auf jeden Fall wäre es auch mal, also der Gedanke ist einfach exotisch. Ich würde dich ja freikämpfen, die würden ja nicht weiter als bis zum Gartenzaun kommen, Schatz.
Ich glaube, dass die Hauptarbeit würde Nelly erledigen.
Sowieso.
Dass mich keiner mitnimmt. Ja, also das finde ich irgendwie spannend und ich mag ja gerne daran, dass es alles jetzt mal so ein bisschen durcheinander gewürfelt wird. Weil diese Herrschaften haben es sich ja da oben so schön bequem gemacht.
Ja, ich...
Und keiner konnte an ihnen rütteln. Sie haben sich die Milliarden, Millionen unser Leben, unsere Freiheit zugeschoben. Und wir haben im Endeffekt ja immer nur schulterzuckend daneben gesessen.
Ja, sie haben
deswegen finde ich das jetzt gut, dass das ganze System da einfach jetzt mal ins Wanken kommt.
Ja, sie haben andere missbraucht, ausgenutzt.
Das ist sogar
und sowas
noch,
alles. Also, das kommt ja auch dazu.
Um in die Tiefe zu gehen, genau, was da jetzt rauskommt. Ist gruselig, auf jeden Fall. Aber das ist ja sogar, das hat ja dann die direkt betroffen, die Menschen, die da in deren Umfeld waren. Aber es hat uns ja auch betroffen. Also es scheint ja jetzt auch relativ klar zu sein, dass Gil Bates diese ganze Pandemie auch vorher schon schön durchgeplant hat und so weiter.
Inklusive
und
so fort. Der Zahlung an die Medien, die das unterstützen. Also er war ja, ich weiß nicht,
diese ganzen Impfkampagnen, das war aber ja auch, vorher gab es ja schon auch... ja, Gerüchte beziehungsweise auch schon Klagen gegen ihn, weil er hat ja in Afrika auch ganz schön viel Schindluder getrieben. Er hat da Mütter,
Menschenversuche,
Kinder impfen lassen und ja, das ist halt nicht so.
Und er hat ja 2017, wie gesagt, das ist in den Files tatsächlich drin und man kann ja wenig Konkretes lesen. Man muss ja Insiderwissen haben und interpretieren können, um überhaupt den ganzen Scheiß zu verstehen. Und das habe ich nicht und ich kann es auch nicht beurteilen. Aber es gibt Leute, die zumindest dann Geschichten erzählen und die kann man sich anhören. Fakt ist, 2017 hat er schon gesagt, wie man eine Pandemie inszeniert.
Genau.
Die dann ja auch gekommen ist. Und dann hat er ja, wie das dann auch in den Details beschrieben wird, wie man das machen muss mit den Medien und so, hat er hier gemacht. Der Spiegel hat dann fettes Geld bekommen, nicht nur der Spiegel, alle anderen auch natürlich. Und bei der Tagesschau durfte er, das hat es noch nie gegeben, was in der Tagesschau jemand aus aktuellem Anlass 9 Minuten irgendwas erzählen durfte. Da war Herr Gates, 9 Minuten. Und die Tagesschau hat sich bis heute weder für diesen Fauxpas, würde ich jetzt mal sagen, den geplanten, entschuldigt. Wahrscheinlich hat jemand dafür Geld. Ich weiß es nicht. Also öffentlich-rechtlich. Nein, die können ja kein Geld nehmen. Nein, können sie nicht. Gut. Aber der Spiegel hat Geld genommen. Und das hat sich ausgezahlt. Da muss man sagen, das hat sich ausgezahlt, denn der neue Spiegel hat auf dem Titel drauf groß diese Affäre. Jeffrey Epstein vorne ganz groß drauf auf dem Bild.
Und wer ist noch drauf? Lass mich raten. Trump.
Richtig, und der Trump steht unten ganz groß prominent, das ist der am meisten zu diesem Konglomerat von bösen Mächten, da ist der Trump und der macht dann so einen Finger, macht so also wie er so ist, wie böse er so ist. Dann hat man Mette Marit auch mal da abgebildet, weil der ist natürlich die Frauen, die den Spiegel dann kaufen sollen, ganz entsetzt motivieren soll. Und derjenige, der am meisten mit der ganzen Scheiße zu tun hat, der ist hauchdünn. Im Hintergrund, leicht im grauen Nebel, verschwindet er, Bill Gates.
Gil Bates.
Genau. Aber Gil Oferim ist jemand anders als, das ist was anderes wieder.
Also
was
anderes, genau.
Gil ist Gil, aber Gil ist auch irgendwie schräg immer, ne?
Gil ist scheint ein bisschen, ja.
Genau. Egal. Auf jeden Fall so oder so ist der ganz hinten dunkel im Hintergrund, nur, also hell dunkel im Hintergrund, verschwimmt er mit dem Hintergrund, als ob er nur am Rande. Und er hat ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, vorgestern hat ja dieser Gates gesagt, Gates, Norman Bates. Gil Oferim, Norman Bates. Du kannst es nicht vertauschen, das ist ganz schlimm.
Jetzt gibt es eine andere Richtung.
Ganz schwierig, ja. Auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall ist es so, dass er gesagt hat, ja, das tut ihm leid, also er hat mit dem mal Kontakt gehabt. Aber
er war auch nie auf der Insel, hat er gesagt.
Hat er gesagt?
Ja, und daran finde ich, ich finde dann wiederum sehr spannend, dass Melinda sich sofort gemeldet hat und da sehr offensiv mit umgeht. Sie hat ja auch schon, also als damals ja schon, dass alles mit Epstein passiert ist, hat sie ja sofort quasi die Scheidung eingereicht, weil ich glaube, sie wirklich gewusst hat, was da auf sie zurollt. Und jetzt hat sie sich hingesetzt und war ernsthaft schockiert darüber. Also ich meine, klar, wenn du irgendwie liest, dass der Typ, mit dem du Kinder hast, jahrelang verheiratet warst, eine tolle Stiftung hast und er so ein Gutmensch ist und also, und wenn du dann über dich liest, dass er dir gerne irgendwelche Medikamente verabreichen wollte, weil er mit anderen Frauen und er dann verhindern wollte, dass du wirklich Geschlechtskrankheiten hast. Ich glaube, da wäre ich auch angestrengt.
Da hatte ich gestern gelesen, einer von diesen Interpretierern hat gesagt, naja, wenn sich dieser, in diesem Fall sagt er Bill Gates tatsächlich, deswegen sage ich das hier, wenn dieser Bill Gates sich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat, dann kann das nicht von diesen minderjährigen, unschuldigen Kindern kommen. Denn woher sollen die Geschlechtskrankheiten kommen? Dann muss es ja von seinen Kumpels irgendwo.
Jemand, der sowas schreibt oder sagt, hat ja komplett den Kompass und die Kontrolle über sein Gewissen verloren, würde ich mal so sagen.
Aber wenn man über sowas nachdenkt, also, ist spannend,
finde ich. Ja, nee, aber alleine schon, also, was ich einfach immer schlimmer finde, ist, dass es gar nicht mehr um die Sachlage geht. Also, dass man einfach sagt, also zum Beispiel, wir reden ja auch viel jetzt immer mal wieder über Trump. Und ich finde halt einfach auch bei ihm cool, was ich an ihm mag, ist, dass er eben auch diesen ganzen Laden komplett durcheinander wirbelt. Dass diese Uschis dieser Welt und so, die haben sich ja alle so bequem eingerichtet, die leben so gut von unseren Steuern und von dem und können uns schön drangsalieren und so weiter und so fort. Und da finde ich, ist es einfach toll, dass da jemand kommt und sagt, na, wir machen jetzt mal alles anders. Das finde ich super. Aber ich kann trotzdem so viel Abstand zu ihm haben, dass ich Dinge, die er dann auch tut, auch wieder scheiße finde oder auch sage, naja, geht überhaupt nicht. Also ich habe jetzt gerade mal einen Blick in die Bild-Zeitung geworfen und gesehen, dass er jetzt irgendwie wieder ein Video gepostet hat und am Ende erscheinen dann die Obamas als Affen. Ja. Und dann denke ich mir, mein Gott, also ey, hast du sie noch alle, das geht überhaupt nicht.
So, ich meine, was man sagen muss, ist jetzt, die Frage ist natürlich tatsächlich, wer postet da was? Genau,
ja, über Popstars
und so. Aber genau. Egal, derjenige macht das denke, ja auch, weil er denkt, das ist okay.
Ja,
so,
und ich denke da auch, da muss man, also bei all diesen Dingen muss man immer, sag ich ja wie am Stoppschild, 21, 22, immer mal zählen und abwarten, was dann dabei rumkommt. Aber im ersten Blick habe ich dann auch gedacht, nee. Und genauso muss man das doch sehen. Ich kann doch nicht immer nur, weil ich jetzt zum Beispiel immer gegen Trump bin, immer alles gutheißen, was die anderen machen. So, und gerade wenn ich Journalist bin, muss ich doch so viel Abstand und so viel Reflexion haben. Und das ist doch Teil meines Berufs, zu sagen, ich habe immer einen neutralen Blick drauf. Ich frage immer, warum, wieso, weshalb, wer ist beteiligt? Geht es um Geld, um Macht, um all diese Dinge? Und mir ist es völlig Wurst, zu welcher Seite er gehört. Aber hier ist es ja mittlerweile, also insbesondere bei den deutschen Medien, Spiegel, Stern, egal, geht es immer nur darum, wenn es gegen Trump ist, ist es super.
Ja, aber warum ist es so?
Und dann sind die sogar bereit, genau sowas zu sagen, also wirklich dann ernsthaft zu sagen, das kann ja gar nicht sein.
Ja, der eine stellt den Gegner als Affen dar, der andere stellt den Gegner als Nazi dar, was ja auch kompletter Blödsinn ist. Also den Umgang mit dem Nationalsozialismus und Menschen als Nationalsozialisten hinzustellen, die weder das Sozialistische noch das Nationale irgendwie vertreten, sondern irgendwas, was sie da reininterpretieren, ist genauso krank wie und falsch wie die andere Geschichte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, warum sind sie denn so? Also warum ist der deutsche Journalismus, der früher ja mal auch sowas war wie... Also man mag es gar nicht sagen,
aber
Qualitäts...
Genau,
also
war schon so.
Ja. War schon so, das ist so. Das Ding ist komplett verkommen. Genauso wie, das ist im Prinzip das Gleiche wie Kunst und Kultur. Denn die Kunst- und Kulturszene war immer dafür da, auch die Mächtigen kritisch auf die Finger zu gucken. Kann man in diesen ganzen Liedermachern, in den deutschen Liedern, selbst bei Udo Lindenberg kann man das früher sehen, wie der sich kritisch mit Mächtigen auseinandergesetzt hat oder mit dem Krieg. Wozu sind Kriege da und so? Heute ist das alles wie weggeblasen. Die sind alle in einem Waren. Ja, das sind
einfach nur Hofnamen.
Und Hoftröten, genau, so Hofposaunen sozusagen. Die also hinstellen so machen und so.
Der König, ja, er hat Kleidung an, gar kein Problem.
Genau.
Also, genau. Und ich finde auch einfach dieses, also was mich immer mehr stört und immer mehr nervt, ist, dass wir alle die Wahrheit sehen. Also jetzt zum Beispiel der Fall Daniel Günther so. Wir haben, also man hat die Sendung gesehen oder zumindest dann nachher die Ausschnitte gesehen und all das und hat das gehört und gesehen. Und es wird dann nachher im Nachhinein als ganz anders dargestellt. Und uns wird gesagt, nein, ihr seid alle dumm, was ihr gesehen und gehört habt, ist nicht wahr. Und jetzt wird es ja auch noch vom Gericht bestätigt.
Das ist so irre.
Und dann denkst du, also diese Wahrnehmungsschere geht immer weiter auseinander und dieses Gefühl von Recht und Unrecht und gleichzeitig eben auch, wenn ich oder wir Normalos das machen würden, dann würden wir alle Konsequenzen spüren, die es da irgendwo gibt. Also ich würde meinen Job verlieren, ich würde in der Gesellschaft und ich weiß nicht was alles. Und andersrum sind sie ja auch ganz schnell dabei, uns für Meinungsäußerung und all das eben in den Bademantel zu stecken und zu verhaften. Aber für sich selber legen sie komplett andere Maßstäbe an. Und da fühlt sich das irgendwann einfach nicht mehr richtig an.
Und es ist halt tatsächlich, ist dem Volk in Corona-Zeiten der Maßstab genommen worden. Also die Autobahn hatte früher Mittelstreifen, Leitplanken, Geschwindigkeitsbegrenzung meinetwegen, Regeln, alles das. Jetzt ist es alles weg. Es ist nur noch eine Piste und du weißt gar nicht mehr, du bist plötzlich mitten in Afghanistan oder so und fährst auf Schotterstrecken durch die Gegend und weißt weder, auf welcher Seite die Autos fahren, noch wie schnell, noch was es für Regeln gibt. Es ist alles weg, weil diese solche Sachen wie zum Beispiel, sag mal, das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Das Grundgesetz ist da und fasst sozusagen zusammen, was man darf. Presserecht, Meinungsäußerung ist frei und die Gedanken sind auch frei und so. Das hat man den Menschen konsequent genommen. Und deswegen laufen jetzt draußen ein Drittel der Leute draußen rum und trauen sich und sagen, also nicht ein Drittel, sondern zwei Drittel, ja, sagen ja, hier in Deutschland kann man keine freie Meinung mehr sagen, dann sagen die ein Drittel, die über sind, sagen, doch, du kannst es sagen, du musst nur mit den Konsequenzen leben. Die sagen das deswegen nicht mehr, weil sie sich nicht mehr sicher sind, dass sie hier dass es hier diese Grundgesetz, diese wichtigen Dinge gibt. Genauso wie sie sich nicht mehr sicher sind, dass sie draußen noch rumlaufen können. Genauso wie sie nicht sicher sind, dass Recht noch Recht ist. Genau. Und das alles hat man, das darf man nicht vergessen, innerhalb von, im Prinzip, also klar hat die Merkel angefangen und so ein schleichender Prozess, aber die Ampel hat Recht und Gesetz und Deutschland und Verfassung und alles das, was dich geschützt hat als Bürger, außer Kraft gesetzt.
Sie haben das System umgedreht. Ja. Ne? Sie haben also nicht, Sie sind bei uns angestellt und haben für uns zu sorgen sozusagen und dieses Land in die richtige Richtung, sondern gefühlt sind wir bei Ihnen jetzt angestellt, haben bitte die Klappe zu halten, nicht mehr faul zu sein und arbeiten zu gehen und möglichst viele Steuern zu zahlen und irgendwie denken, und genau das ist der Punkt, es fühlt sich alles nicht mehr richtig an. Und so ein bisschen ist das, ich denke immer, wie so ein, kennst du dieses Spiel, was es so gibt, wo du so eine Schlaufe an so einem Draht langführen musst? Nur du kriegst jetzt mal eine gewitscht, wenn du nicht innen und außen sagst.
Der heiße Draht.
Ja.
Wo gab es das denn nochmal?
Weiß ich nicht mehr.
Ich sehe es.
Das gab es bei diesen bei Ulla Kockham bringen.
Oder bei Jürgen von der Lippe oder so irgendwo.
Und, aber nur, nicht nur, dass du das in der Hand hast und es macht meck, sondern du kriegst jetzt mal eine gewitscht, wenn du was sagst. Und du kannst nichts mehr sagen. Du kannst alles, was du eigentlich als für dich klar und deutlich erkennst, von bis, also dass ich von Gendern über Geschlechter, über Politik, über weiß ich nicht was, also alles, was eigentlich einem normalen Menschenverstand, normalem Gefühl, Bauchgefühl, Kompass, wie auch immer, ist alles plötzlich total anders. Und du stehst nur noch da und denkst, also was darf ich jetzt noch mal nicht mehr sagen und gegen wen darf ich jetzt nicht?
Das ist
und,
der Trick.
Genau.
Der Trick ist, und, dass du, dass es so viele Sachen gibt, die man, wo man das jetzt nicht mehr, das fängt ja an mit, man darf, es gibt ein N-Wort. Jedem, den du sagst, oh, da hat jemand ein N-Wort gesagt. Jeder hat sofort dieses Wort, dieses N-Wort, nicht als N-Wort im Kopf, sondern als Wort, wie es eigentlich heißt. Das wäre viel einfacher und unkompliziert, das Wort so zu lassen, wie es ist und es einfach nicht zu verwenden. Aber nein, es wird darüber geredet und zwar so, dass es immer größer wird.
Und es werden Awareness.
Ja, oh mein Gott.
Sachen.
In Theatern gibt es die.
Vor allen Dingen ist es so, dass es ja in großen Firmen stattfindet. Ne? Vielfalt, Awareness, weiß ich nicht was alles. Und ich würde mal einfach behaupten, dass die Menschen, die da arbeiten, nämlich wir alle auch, das von Hause aus doch einfach tun und können.
Natürlich.
Ich bin doch nicht bescheuert. Und haben wir auch immer so gemacht. Also gerade aus unserer Geschichte heraus sind wir Deutschen, glaube ich, extrem dünnhäutig, was das angeht. Dass wir immer darauf geachtet haben,
nicht dünnhäutig, sondern ich glaube, wir sind sehr
empfindlich dafür. So, ja,
empfindsam.
Genau, empfindsam dafür, dass wir immer extrem darauf achten, wir passen auf, Minderheiten und nein und nein und nein. Und das Gleiche gilt ja auch fürs Gendern. Also nur weil ich jetzt überall dieses bescheuerte dranhänge, wird die Rolle der Frau dadurch null.
Es wird sich lustig gemacht über die Frau. Es ist so, dass also eine Polizistin möchte gerne Polizist sein. Dir ist das völlig egal, ob das in oder nicht in ist. Sie möchte einfach den Beruf des Polizisten annehmen.
Ich würde sogar Polizistin oder Ärztin ja ganz normal sagen. Das habe ich vorher auch gesagt. Aber dieses, dass du jetzt überall innen dran
und vor allem, dass es dann immer mehr weiblich ist als männlich durch dieses Innen, weil das Innen ja weiblich ist.
Auch wieder eigentlich
nicht okay. Es ist alles Schwachsinn. Aber es ist genau wie Kai erzählt hat, in Theatern, wo heute tatsächlich in Theatern Menschen angestellt sind, dafür zu sorgen, dass das Ensemble nachhaltig, wog, aufmerksam, aufgeweckt ist. Und da wird genau geguckt. Und wenn jemand irgendwas sagt, zum Beispiel du Arschloch zu jemand, der aber...
Arschloch innen.
Genau, oder außen. Der auf jeden Fall, wenn jemand das sagt, dann ist da ein Awareness-Beauftragter, der genau guckt, okay, er hat es nur zu dem weißen Beleuchter gesagt, das ist jetzt kein Problem, der kann das ab, ja. Mhm. Aber er hat es vielleicht gesagt zu dem bedienenden Migrationshintergründler. Und der verbindet damit was ganz Furchtbares.
Genau, und das, aber wir beschäftigen uns mit so vielen Dinge und wir sind einfach nur, jeder achtet dann nur noch drauf, was hat er jetzt gesagt und ist er das und dieses und jenes und damit lösen wir null Probleme. Es bringt überhaupt nichts. Ich glaube nicht, dass jetzt, sag ich mal, die Frauen deshalb zum Beispiel in Führungspositionen wirklich besser bezahlt werden, nur weil sie jetzt, weil mindestens jede dritte Stelle besetzt werden muss.
Man sieht ja in der Politik, wie schlecht das läuft mit den Frauen.
Genau, ich möchte da nicht sitzen, nur weil ich eine Frau bin. Also ich habe dann ja immer im Hinterkopf, dass ich da sitze und denke, die haben mich nur da als Platzhalter hingesetzt, ja, und ich bin eigentlich in deren Augen eine Pfeife, sondern ich möchte da sein, weil sie mich als Person und als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, wie auch immer, für gut befinden.
Also unser Freund von den Grünen hat doch gesagt, das größte Problem bei den Grünen in Hamburg und in Berlin sind toxische Weiber. Er hat das gesagt, nicht mein Wording. Toxische, ja, Weiber. Schrill, laut, auffällig, künstlich auffällig gekleidet mit vielen Farben und Tüchern und einem schrägen Pony und noch eine blaue Haarsträhne und so. Ja. Genau. Und dann immer im Prinzip wie die Tante, die jetzt im Dschungel ist. So dieses, und keiner hat Bock drauf, aber wie im Dschungel, keiner sagt was. Sondern du hörst dir das Gequake an, bist völlig entnervt. Mhm. Und am Ende kriegen die sogar noch Jobs, weil man sagt, komm, bevor die nervt rum, dann lieber lass ihr die Fresse halt und den Job machen.
Das finde ich ist nämlich auch so ein Punkt da dran. Also diese, ich sag mal, links-grüne Vereinigungen insgesamt sind einfach sehr laut, sehr pushy, sehr drauf aus, zu kontrollieren, zu machen und zu tun. Und
das ist das Wichtigste. Die sind vor allen Dingen darauf aus, zu kontrollieren.
Genau.
Macht. Die machen das Gleiche wie Jeffrey Epstein in einer anderen Dimension sozusagen, weil sie wollen nur eins.
Und
Macht ausnutzen und sich wichtig machen.
Würde gefühlt eine Minderheit. Also ja, wirklich eine Minderheit. Weil wenn du dich umguckst, wenn du mit Menschen in deiner Umgebung sprichst, haben die, glaube ich, einfach gerade andere Probleme, andere Sorgen. Und auch grundsätzlich ist ja das, wie wir leben, also ich würde uns jetzt zum Beispiel eher als konservativ, rechts verorten, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde.
Wer, wir?
Ja, und aber so der normale Mittelstand. Und der Nachteil an uns ist, dass wir einfach sagen, Leute, lass uns doch in Ruhe. Wir wollen einfach nur unser Leben leben. Wir wollen ein bisschen auf Konzerte gehen. Wir wollen ein bisschen in Urlaub fahren. Wir wollen, keine Ahnung, Hunde haben, Pullis bei H&M kaufen und einfach unser Leben leben und gut ist. Und wir haben nicht dieses Laute und Schrille, wie diese Links-Grünen eben haben, die das dann damit schaffen, einen Großteil der Bevölkerung so dermaßen in Schach zu halten. Und da wieder du hast einfach mal das Gefühl, egal, du sitzt nur noch da und versuchst nicht irgendwie gegen diesen Draht zu kommen.
Und sie haben ja,
weißt du, das nicht so zist macht,
dass
du
wieder
denkst, oh, scheiße.
Das Irre, wenn du da tiefer reingehst, diese, auch Weisheit hier von unserem Freund, diese toxischen Weiber, diese toxischen linken Weiber haben einen riesen Nachteil und den überspielen sie damit, nämlich sie haben sonst nichts. Sie haben weder Menschen, die sie großartig lieb haben, Menschen, die sie unglaublich sympathisch finden, Menschen, die ihnen ihren Erfolg gönnen. Sie haben meistens keine Bildung, keine Ausbildung, keine kommunikativen Fähigkeiten. Sie haben nur eins, schrill, laut nach vorne. Und das ist wieder Natur, ne, Darwin'sches Gesetz, mit der Nummer kommen sie durch. Das machen die genauso lange, bis sie da durchkommen. Dann passiert aber Folgendes, wie man in der Politik sieht. Dann kommt das ganze Versagen kommt immer auf den Tisch. Das kann man genau sehen. Es kommt dann immer alles raus. Dann sind sie beleidigt und dann sagen sie, es geht nur um Unterdrückung von Frauen.
Ja, aber
das ist ein System.
Ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde grundsätzlich diese Ausrichtung, das hat immer ganz viel mit so einer Boshaftigkeit zu tun. Ich weiß nicht, wo das herkommt und warum das so ist, aber sobald du Menschen irgendwo so ein bisschen mehr links verortest, werden die echt fies und grantig und böse. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist deren Vorteil, weil wir wiederum alle einfach in Anführungsstrichen zu faul sind, weil wir was anderes zu tun haben.
Wir haben ja auch andere Fähigkeiten.
Das und uns um unsere Kinder, um unsere Familien, Freunde, Hunde, Hobbys, whatever und Jobs, wenn wir sie denn noch haben, kümmern müssen. Und das nutzen die einfach aus, auch, dass sie dann so schrill und laut sind und uns alle irgendwo in eine Ecke. Und wenn du dich auch nicht mehr so frei bewegen kannst, also wenn du ständig ja drüber nachdenken musst, was darf ich noch sagen, bevor ich wieder an den Zaun komme und denke, okay, das darf ich nicht sagen, das engt einen ja so ein. Das ist eigentlich fast schon eine eine virtuelle sozialistische Mauer, die sie um uns bauen. Ne? Also so gefühlt sind wir ja schon, ich habe sehr wenig Berührungspunkte mit der DDR gehabt und kann da auch gar nicht so sagen, wir hatten keine Verwandten oder irgendwas drüben, deswegen kann ich da eigentlich gar nichts zu sagen. Aber wir waren ja jetzt im Osten auch und ich habe jetzt auch natürlich immer auch wieder mit Menschen gesprochen, die da sozialisiert sind und aufgewachsen sind, die einem dieses Gefühl beschreiben. Und das, glaube ich, ist schon ähnlich dem, was man jetzt hat, dass man einfach denkt, lass mal das lieber unter der Hand miteinander klären, als dass man es laut sagt und dass man die da oben anzweifelt und sich heimlich Westfernsehen anguckt in Form von News, Kontrafunk, Tichy, ich weiß nicht was alles. So fühlt sich das irgendwie, glaube ich, schon an.
Was unser Freund noch gesagt hat, was der Riesenvorteil ist von den, toxischen Weibern, ist Folgendes. Sie sind komplett schamfrei. Und da haben sie uns einen Riesenschritt voraus, hat er gesagt, weil bei mir ist es so, wenn ich bei uns dann was vortrage über die letzten 30, 40 Jahre, ist er ja schon dabei, wenn ich was vortrage, dann überlege ich früher mal, gut, was sagen die und was sagen die und wem könnte ich damit auf die Füße treten und wie kommt das bei dem an und ich überlege mir das. Und dann habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich da bestimmte Leute angehe, aber gleichzeitig, um vor mir selber, wenn ich mich in den Spiegel gucke, gerade dastehen zu können, ja, mache ich es dann natürlich trotzdem, aber ich habe dieses Gefühl von Scham und irgendwie, und ich meine, muss es formuliert dann freundlich oder so, professionell und alles das. Er sagt, das haben die gar nicht. Es ist denen völlig egal. Und dann sage ich, hast du da ein schönes Beispiel für mich? Weil ich wollte für meine Morningshow dann einen Teil von machen. Und da hat er gesagt, ja, weißt du, das beste Beispiel ist eigentlich Luisa Neubauer. Und das war, wir haben gesprochen an dem Tag, wo sie gerade Dinger veröffentlicht hat, wie es gerade in der Arktis. Dann steht sie da, hat ihre Kamera hier und sagt, da hinten legen die Kreuzfahrtschiffe an. Also sie selbst steht da. Ja, und wisst ihr, was ich für euch rausgefunden habe? Wisst ihr, warum da nicht viele Kreuzfahrtschiffe ist, sondern nur ein Kreuzfahrtschiff immer? Weil die sich untereinander absprechen, die Kreuzfahrtgesellschaften, dass immer nur einer da ist, damit es so aussieht, als wäre nur einer da.
Ein schlaues Mädchen. Ja.
Dieses Mädchen ist so, ganz sorry, sagt er auch, strunzdumm und dreist noch dazu. Weil wenn sie nicht
dumm ist oder nicht,
dann weiß sie es und
nicht,
will uns was, sie verarscht ihre eigenen Leute.
Das ist es.
Oder sie ist wirklich strunzdumm, was sie wahrscheinlich in Abrede stellen wird.
Ich glaube, sie ist clever.
So, der nächste Schritt ist...
Da ist ja immer eine Riesenmaschinerie auch dahinter. Ja. Da sitzen ja Menschen, die solche Strategien da entwerfen. Also
aber die können nicht klug sein.
Wahrscheinlich muss man so eine Agentur aufmachen, wo du halt so Schmonsen-Strategien erfindest. Da kannst du dich dumm und dappig mit.
Die Geschichte geht weiter. Also dann macht sie, am nächsten Tag ist sie auf einem Boot. Dieses Boot, mit dem fährt sie sozusagen über das wilde Meer in dem hohen Norden, eiskalt.
Haare.
Ja, ohne Scheiß. Als ob eine Windmaschine, aber mit flatternden Haaren. Und hat wieder ihr Handy dabei und redet darüber, oh, also gestern konnte ich noch vorne stehen, jetzt muss ich sitzen und mich festhalten, weil ich hier auf dem Meer fahre. Und im Winter hörst du den Diesel. Die sind, und das ist ein schönes Beispiel, er sagt, das ist das große, das leuchtende Beispiel, ist Luisa Neubauer. Fliegen, machen, tun unter dem Mantel und völlig schamfrei, absolut 100% schamfrei. Und sagen, wir dürfen nicht reisen und sagen, die Welt geht kaputt und selber ganz vorne dabei sein, die Welt kaputt zu machen. Genauso sagt er, ist das bei den Kollegen hier in Hamburg im Senat bei der SPD. Die sind komplett schamfrei, sagt er. Es geht nur um Macht.
Die Grünen sind
Macht.
Die am meisten und geflogen.
Und der eine, das kommt noch dazu. Und der eine Kollege der von der SPD sagt, den nehme ich komplett aus. Das ist einer der... Ich weiß nicht, ob es der, also unter Herrn Tschentscher wohl der zweitwichtigste Mann, der sagt, das ist ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Es tut mir total leid, weil er wirklich ein super Typ ist und weil er wirklich was erreichen will und so. Genau wie der Kollege von der CDU, der Herr Thering, ist auch jemand, der wirklich was erreichen will. Ne? So. Aber er sagt, die anderen sind so, die sind so manipulativ, bösartig, schrill und nur auf Macht. Und denen ist egal, was hier passiert. Wie in Berlin. In Berlin, der NABU setzt sich durch, am Ende ist das Salz verboten, die Menschen sollen verrecken, das ist dem NABU egal. Da ist jetzt einer, ist jetzt querschnittsgelähmt. Also ein Opfer in Berlin, Krass. Was auf dem Eis ausgerutscht ist, querschnittsgelähmt. Das ist dem NABU egal. Der NABU sammelt Spenden ein von Menschen, die ihm völlig egal sind. Das Menschenleben ist denen egal. Das ist so absurd und so weit weg von der Realität und das ist eigentlich auch ehrlich gesagt auch traurig, weil da frage ich mich, und das ernsthaft, was hinterlassen wir unseren Kindern für eine Welt? Von dummen, dreisten, machtbesessenen Wahnsinnigen, ob die Epstein heißen oder hier irgendwelche Politiker oder sonst was sind, das hinterlassen wir. Wir lassen den Kindern eine moralisch verwerfliche Welt. Und das ist viel, viel, viel schlimmer als diese ganzen irrsinnigen Umweltgeschichten, diese 1,5-Grad-Lüge, diese CO2-Quatsch. Gestern wieder, hast du RTL das nicht gesehen, ne, gestern. Da steht dieser Klimavogel so da. Dieser Klimavogel, dieser elende Klimavogel steht da mit dem Klimabericht. Er soll mal lieber den Gasspeicherbericht machen, aber er macht den Klimabericht. Genau. Und dann steht er da und sagt, die weltweit gehen alle Korallenriffe kaputt. Und dann wird das, kein Witz, dann wird das in Schwarz-Weiß-Bildern gezeigt. Das Korallenriff, was zugrunde geht, wird in Schwarz-Weiß gezeigt. Die anderen, früher waren es alle, gab es Buntfernsehen für Korallenriffe, jetzt nur noch Schwarz-Weiß. Die halten uns für so strunzdumm, das gibt es nicht. Und tatsächlich, der Deutsche, hat man beim ADAC gesehen, der Deutsche stimmt irgendwie mit den Füßen ab, aber wird irgendwie nicht, er wird nicht öffentlich. Und wenn er öffentlich wird, dann wird einer einkassiert und das wird auch schön dokumentiert, damit die anderen die Klappe halten und sich nicht trauen, was zu sagen. Das ist ein Rückschritt. Wir sind einmal bis 1961 und dann bis 1933 zurückgegangen, indem was hier für Werkzeuge eingesetzt werden gegen das Volk. Und die Idee, die es mal gab von den Alliierten, eine Politik aufzusetzen, die verhindert, dass die Mächtigen das Volk in die falsche Richtung treiben, hat leider nicht funktioniert, hat die Ampel umgedreht.
Es hat aber ja, also ganz viel ja auch deren Agenda die Politik hat. Also die Politiker, die jetzt in Macht sind, sind ja keine Menschen, also gefühlt keine Menschen mehr, die was für uns, fürs Land, die sich dem auch verbunden fühlen. Also das hörst du ja auch immer wieder, Deutschland drauf geschissen. Und die sich dem Land verbunden fühlen. Also ich kann ja nicht für eine Firma arbeiten, und dann sagen, ich finde die Firma eigentlich total kacke.
Ja, das Produkt ist auch kacke.
Das Produkt ist kacke.
Der Chef Erfinder kacke.
Ich schäme mich für dieses Produkt. Ich schäme mich für die Firma. Der Chef ist kacke. Ich finde meine Kollegen richtig scheiße. Aber ich möchte bitte auf jeden Fall Gehalt nicht zu knapp haben. Es sollten dann schon die 10.000 sein, Minimum.
14 Monatsgehälter.
Und vor allen Dingen möchte ich dann so eine Legislaturperiode durchhalten und danach kann ich ja machen, was ich will. Weiß ich nicht. Das ist für mich, fühlt sich das so.
Luisa Neubauer hat er auch erzählt, Luisa Neubauer hat bei den Hamburger Grünen sich angebettelt, dass sie bitte einen Job kriegt im Senat, dass sie da untergebracht wird, angebettelt. Und da waren irgendwelche Leute, andere toxische Weiber, die verhindert haben, dass die reinkommt, weil die wahrscheinlich eifersüchtig gewesen wären, weil die alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte oder so. Ich meine, wenn man das hört, ist ein trauriger Zustand. Wir müssen
sagen. Ich finde, du siehst vor allen Dingen daran, wie unehrlich das ist, dass eine Ricarda Lang in Regierungsverantwortung sitzt und komplett was anderes rauströtet und macht und tut und jetzt nicht mehr in Regierungsverantwortung ist und jetzt plötzlich ein ganz kluger Mensch ist, die reflektiert Dinge sagt, die auch was gegen ihre eigene Grünen sagen und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir halt, was hast denn du vorher gemacht? Hast du uns alle angelogen?
Ja.
Und also, das finde ich nicht cool.
Sie hat, das Wichtigste war doch bei diesem Geburtstag. Das war für mich so ein Schlüsselsatz, dass sie gesagt hat, wir haben die Kontrolle über die linke Rand verloren.
Richtig.
Das war vorher schon so. Das hat sie auch vorher schon gewusst. Das hat sie auch vorher im Kopf gehabt. Aber sie hat es vorher halt nicht gesagt. Weil da hat man das nicht gesagt, weil sie in anderer Position war. Und jetzt kommt sie an und sagt, wir haben die Kontrolle über den linken Rand verloren, was absolut richtig ist, was übrigens die CDU nicht mit ihr teilt. Denn die sind noch in Verantwortung und die sagen das natürlich nicht, weil sie Angst haben, dass vielleicht irgendwie schlechte Presse daraus entstehen könnte.
Das ist der Punkt. Sie haben Angst vor der Presse.
Herr Merz hat ja Angst davor, dass die Taz vielleicht schreiben könnte, dass der Merz nicht so ein toller Typ ist. Wobei bei der Taz hat er gerade noch vielleicht, das kann er gerade noch weg, aber auch nicht oft. Also wenn das zweimal da steht, ist schon unangenehm, aber er möchte zum Beispiel nicht hier beim Tagesstürmer in Berlin, das möchte er nicht, Spiegel heißt der, Tagesspiegel. Heißt der Tagesspiegel? Tagesjournal, ich weiß
Merz
nicht, egal.
Ist ja sowieso,
da möchte er nicht schlecht drin stehen.
Der ist ja unser Schnittchen-Bundeskanzler. Der taucht ja nur auf, wenn es irgendwo Schnittchen gibt.
Er ist jetzt im Orient. Ne?
Und der ist eigentlich mehr der Außenminister. Der interessiert sich doch gar nicht dafür, was im Inland passiert.
Die Bild-Zeitung hat geschrieben, er hat gestern dem Blutscheich die Hand geschüttelt. Das ist der angeblich dafür verantwortlich ist, dass der Khashoggi zerstückelt worden ist und gekocht, aufgelöst, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, das stand in der Bild-Zeitung zu lesen. Er war ja auch davor in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait, Katar, überall fährt er hin und schüttelt Hände und bettelt wahrscheinlich um Energie. Und ein europäischer Experte, heute auch in der Bild-Zeitung, ein europäischer Experte für Energie hat gesagt, wenn Deutschland nicht jetzt anfängt, Mini-Atomkraftwerke zu bauen, überall und sofort, das dauert lang genug, dann ist dieses Land am Ende.
Das Ding ist, dass sie ja mit dem mit der Abschaffung der Atomkraft ja auch die Forschung abgeschafft haben.
Genau.
Das heißt, wir haben überhaupt keine Experten mehr hier in Deutschland, die sich damit auskennen.
Außer Joschka Fischer. Denn der möchte ja die Atombombe wieder in Deutschland haben und die soll europäisch entwickelt werden. Gut, da werden wir nicht dran teilnehmen, weil wir haben ja keine Atomforschung mehr. Wir haben auch die Abfallprodukte nicht mehr von der Atomenergie.
Immer, das ist auch alles immer leider. So theoretisch, ne? Ja. Also da bist du wirklich, packst du dir echt einen Kopf. Da möchtest du ihm zurufen und sagen, und wo soll das Ding dann stehen? Wer soll denn da alle Knöpfchen in die Hand bekommen? Die Uschi und wer noch alles?
Nee. Seine Leute waren noch die, die gesagt haben, Atommüll und sowas alles, das darf ja alles nicht in Deutschland
aber
sein.
Atombombe ist was.
Aber Atombombe könnte dann vielleicht, und da ist noch die Frage, genau, wo die hinkommen. Ich weiß nicht, am besten wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen, weil der Herr Wüst, oder in Schleswig-Holstein, weil da sind ja die beiden, die am meisten dafür sind und die auch im Endeffekt immer sagen werden, die können ja beide gut Güntern, also der Wüst genauso wie der Günther, die sind richtige Güntermeister, die dann sagen, ich habe damit nichts zu tun. Also wenn es dann wirklich knallt und alles ist weg, dann werden die Sachen wirklich nichts mit zu tun.
Ich war nicht da.
Ich war gar nicht da. Ich habe auch nichts unterschrieben. Nein, ich habe nichts. Der Herr Günther zum Beispiel hat nicht nur das vergessen, was da bei Lanz passiert ist, er hat sogar vergessen, dass er eine Hälfte der Verantwortung trägt für 600 Millionen, die versenkt worden sind, Northvolt-mäßig. Denn da stand er doch mit Herrn Habeck, die beiden sind so für die Zukunft, für die Energie. Aber keiner von den beiden hat es nötig gehalten, den Herrn Lindner zu informieren, der damals Finanzchef war, um ihn mal zu fragen, ob denn diese Northvolt-Firma eigentlich eine geschäftliche Zukunft hat. Denn hätte man einfach nur in die Papiere, aber es ist so, und ich habe es damals glücklicherweise schon gesagt, allein das, was ich gefunden habe über Northvolt, als Herr Habeck über Northvolt fantasiert hat, habe ich schon gesagt, dieses Unternehmen hat gar keine Substanz. Kein Mensch würde sowas kaufen. Keiner. Und keiner wird sich da beteiligen. Herr Habeck, 600 Millionen rausgehauen, 300 das Land, 300 der Bund. Jetzt leider alles in die Hose gegangen. Herr Habeck ist weg. Mit dem ist nichts mehr zu diskutieren, leider.
Ja, aber ich finde zum Beispiel auch, dass Herr Merz mit dem Wissen, wobei ich frage mich immer, hat er das Wissen?
Nein, weil manchmal denke ich,
wie der sich da hinstellen kann. Und jetzt die Windradtechnik wird vorangetrieben, es werden Wälder gerodet.
Ja, natürlich, immer weiter geht's.
Jahrhunderte alte.
Das Meer wollen sie jetzt zerstören.
Wälder, Meere, wir wissen alle, dass das Einfluss hat auf die Tiere auch.
Ja.
Um dann zu sagen, ja. Aber in 15 Jahren haben wir sowieso eine ganz andere Technologie. Und sie gehen dann rein, also wenn du dir die Zahlen anguckst, was das heißt, wenn du so ein Windrad aufstellst, was da rangekarrt werden muss, wie viel Hektar drumherum um so ein doofes Windrad.
Aus China.
Genau, und das kommt dann als nächstes, dass in diesen Windrädern werden zum Beispiel ja auch seltene Hölzer verbaut, die eigentlich geschützt sind. Mhm. Am Ende ist es auch so, dass diese ganzen Windräder eigentlich Sondermüll sind. Also du kannst sie nirgendwo hinbringen.
Du kannst sie nur zerschnetzeln und vergraben.
Ja,
wie Atommüll.
Es ist Sondermüll. Ja, es ist tatsächlich genau. Sondermüll. Und das machen wir jetzt noch 15 Jahre lang, um dann festzustellen, jetzt bauen wir alles wieder ab oder wie stellt er sich das vor? Das ist so. Also daran merkst du einfach, dass es gar kein. Also wenn wir so arbeiten würden alle, dann wären wir raus, wir würden gefeuert werden. Ich meine, wir wären sowieso alle gefeuert, weil nichts mehr funktioniert in
diesem Land. Wir sind schon gefeuert.
Ja, also wenn wie war das, über 50% beim Staat angestellt sind, dann läuft es nicht so gut.
Würdest du dich wundern, wenn heute rauskommt, dass in den Windrädern in Deutschland Elfenbein verarbeitet würde?
Ob ich mich da wundern würde? Nee.
Das ist das Problem. Das ist genau das Problem, weil wir inzwischen ist alles möglich. Jede Sache, die aufgedeckt wird, es gibt doch nichts mehr. Früher hättest du gesagt, Elfenbein, das ist doch geschützt und die Elefanten und das kann doch gar nicht sein. Wenn das heute rauskommt, dass sie heimlich irgendwo Elfenbein, weil das eben nötig ist oder so, ist doch völlig egal. Das, was da, also dieser Abrieb, alleine das weiß ja auch jeder, das weiß sogar die Windradindustrie. Der Abrieb der Windräder ist hochgiftig. Das geht übers Land und geht in die Felder rein. Hochgiftig. Das wissen sie alle, dagegen tun sie. Jetzt wollen sie die Dinger in die Nordsee bauen. Da hat sich doch der Kanzler hingestellt und mit einem großen Wumms geht es jetzt voran. Der geht inzwischen in Olaf-Scholz-Sprache. Und man wird also riesige Windparks in der Nordsee.
Mit Rambo-Zambo.
Mit Rambo-Zambo am besten noch dabei. Und das Ding ist das, apropos, hast du gesehen, wie er Karneval eröffnet hat in Berlin?
Nein.
Oh mein Gott, war das peinlich. Auf jeden Fall, egal, da bauen sie das jetzt rein. Und respektieren nicht, dass weltweite Forschung und gerade zum Beispiel auch aus Amerika, aus dem überhyperwogen Kalifornien, das macht die Tierwelt des Meeres kaputt. Mhm. Das zerstört das und das ist denen völlig egal. Und das noch mit dem Wissen, dass es eine Übergangstechnologie ist. Aber wir wollen nicht vergessen, in 20, 30 Jahren ist ja diese Kernfusion hier bei uns, da sind wir ja Weltmarktführer in der Kernfusion, nicht.
Es ist follow the money,
ja,
aber eben nicht mehr follow the, was ist gut fürs Land, was ist gut für die Bevölkerung, was ist gut für die Welt. Also ja, ne, gleichzeitig folge ich auf Instagram Menschen, die wirklich was für die Umwelt tun, nämlich diesen scheiß Plastikmüll überall einsammeln und zum Beispiel einen Strand säubern, um dann eine Woche später da wieder hinzugehen und der Strand sieht wieder genauso aus. Und ja, das ist unser Problem, aber wir blockieren Ressourcen, Gelder, Manpower, damit CO2, weil man damit so wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Und das, was wirklich unser Problem ist, ist dieses scheiß Plastik.
Jetzt müssen wir aber eins machen, wir müssen die Stimmung hochreißen, weil wir ziehen die ganzen Leute alle runter. Und weil du gerade sagtest, follow the money, ich komme auch in einer Zeit, wo man das immer gemacht hat, aber es war ein anderer Money. Das war nämlich Money Baumann zum Beispiel. Da hieß es mal follow the money und das war Money Baumann, das war der Chef von der Economia und ich war da als Etatdirektor angestellt. Und da haben wir auch immer follow the money, hatte eine ganz andere Bedeutung gehabt. Da musste man das tun, was Money Baumann sagt und da haben wir auch gar kein Problem mit gehabt. Wir haben zwischendurch mal ein bisschen gelacht, aber gut. Follow the money ist besser als follow the money, oder?
Das stimmt,
ja. Ansonsten Kultur, wir müssen schon jetzt über was Unterhaltsames reden. Mir ist ich bin ja neulich geflogen nach Kopenhagen, da wo ich mir den Schnupfen hergeholt habe. Und da war ich in dem Kiosk auf dem Flughafen. Ich gehe ja immer erst in den Kiosk, einmal gucken, was da so ist. Dann kauft man meistens sinnlose Blätter, die man überhaupt nicht braucht für irrsinniges Geld. Und danach gehe ich ja gerne mal Parfüm auftragen. Deswegen, wenn ich fliege, dann parfümiere ich mich morgens nicht, damit ich ganz frei bin für diese Gaben, die ich da finde. Und da ist Folgendes passiert. Da habe ich, völlig irre, wer sich ein bisschen auskennt, pass auf, jetzt kommt's, wer sich mit Comics ein bisschen auskennt, ja, der wird jetzt sagen, das kann doch nicht der Ernst sein. Auf dem Flughafen gab es dieses Buch. Das ist ein Comics, das heißt The Boys. Mhm. Das ist die Gnadenlos-Edition, so heißt das auch. Das ist ein im Prinzip ultra harter Superhelden-Dings, aber das sind keine guten Superhelden, sondern das sind relativ, also die sind sehr brutal.
Düster.
Düstere, brutale, genau. Mhm. Also ich lese mal vor, Superhelden beschützen die Welt mit ihren übermenschlichen Kräften und hinterlassen dabei eine Spur aus menschlichen Kollateralschäden. Richtig übel wird es außerdem, wenn die von ihrer eigenen Macht korrumpierten Supermänner und Superstars das Gefühl haben, sich alles herausnehmen, um im Grunde mit jedem perversen Scheiß durchkommen zu können. Wer soll die Menschheit vor den mächtigen Arschlöchern der Erde beschützen?
Aber hast du nicht gerade, wir sollen nicht mehr über Politiker reden? Das ist doch eins zu eins das, was du da gerade wolltest.
Comics. Wenn diese mal wieder über die Stränge schlagen, natürlich Butcher und seine krassen CIA-Einsatztruppe The Boys, die den überheblichen Pissern aus Stahl den Kampf ansagen. Und Sex, Gewalt und völlig enthemmte Superhelden, der erste gnadenlose Hardcover-Sammelband der tabulosen für den Elsner Award nominierten Hitserie The Boys, geschrieben von Superstar Garth Ennis, der hat Preacher und Crossed und so schon geschrieben, mit Zeichnungen von Derek Robertson, der hat Transmetropolitan gemacht, und Peter Stjerberg, den kenne ich gar nicht, aber der hat irgendwas geschrieben, was God Samba ist. Whatever. Auf jeden Fall dieses, ich meine, man kann das mal so sehen, wenn man das so sieht. Siehst du das? Mhm. So, das ist schon sehr, also das ist sehr, wie soll ich sagen, schon ein bisschen brutal und technisch und sowas alles. Ne? Ja, speziell. Das gab es auf dem Flughafen. So, ich das gesehen, das kann nicht sein, dass sowas, wer soll sowas kaufen? Also habe ich es genommen und bin zur Kasse gegangen und habe gesagt, sag mal, habt ihr das schon mal verkauft? Weil da war nicht nur der Band, sondern waren auch die, es gibt auch ein paar dünnere Bände, ist nicht ganz neu, ist ein bisschen älter schon. Und dann sagte er, ich habe keine Ahnung, wer das bestellt hat. Das kauft kein Mensch. Und zwar hat er gesagt, das hat dieser junge Mann, der war hier nur eine Aushilfskraft, aber der hat dann irgendwie gesagt, das würde super gut gehen und der hat das bestellt. Und jetzt stehen The Boys, was wirklich Special Interest ist. Kein Mensch auf dem Flughafen, außer ich, würde jemals sowas kaufen. Zumal er auch gemacht hat, ja, wollen Sie eine Tüte haben? Also er war sofort bereit, mir eine Tüte zu geben. Dass ich dieses Werk hier verstecke, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich da nochmal an das Hardcover gekommen bin. Das gibt es eigentlich nur als Softcover. Ja, das war eine schöne Geschichte, oder?
Das war
interessant, oder?
Ja, voll.
Du kannst es auch mal lesen, wenn du möchtest.
Nein, danke.
Du bist gar nicht so ein Comics-Freund.
Doch, natürlich. Ja? Also früher haben wir Asterix und Obelix gelesen immer.
Das ist wie Asterix und das ist praktisch wie, man sieht das schon am Cover, das ist wie Asterix und Obelix, nur mit mehr Obelix als Asterix.
Ja, Obelix ist ja auch der Gute.
Ja, aber na gut, das ist Terence Hill und Bud Spencer ohne Terence Hill und Bud Spencer.
Obelix sind ja die Römer, die Doofen.
Ja. Ja, da ist es ähnlich, aber es ist halt ein bisschen, für Erwachsene. ist ja auch tatsächlich erst ab 18. Das kommt ja noch dazu. Dass
kontrolliert er das dann auch, wenn du das kaufst?
Er hat,
also ich meine, klar,
ja,
aber müsste er das dann kontrollieren?
Er hat zu mir gesagt, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich 18? Und da habe ich gesagt,
knapp.
Dann habe ich gesagt, ja, ich bin wirklich 18.
Seit einem halben Jahr.
Sie können mir das wirklich glauben. Und dann hat er gesagt, da möchte ich aber mal den Ausweis sehen. Und dann habe ich meinen Ausweis rausgeholt. Dann hat er gesagt, das ist ja erstaunlich, dass Sie schon über 40 sind. Das ist gelogen gewesen. Ich habe einfach gelogen. So, was haben wir denn noch für wichtige Themen, die wir besprechen müssen?
Ich möchte eine kleine Werbeinsel einführen.
Ja, sehr gut.
Nämlich Werbung. Ich war ja gerade im Garten. Und ich bin ein fleißiger Vogelfütterer. Ich habe da auch mehrere Stationen und so. Und ich möchte gerne Werbung machen für Pauls Mühle.
Für Pauls Mühle?
Mhm. Das ist der Vogelfutterversand meiner Wahl. Mhm. Und ich finde, die machen das so toll. Du kannst das über eine App oder auch über Amazon bestellen. Und das ist so ganz liebevoll gemacht. Und das ist für mich so ein kleiner Betrieb, die dann Vogelfutter und ich glaube auch Pferdefutter herstellen und so. Und das finde ich irgendwie total sweet. Ist ein bisschen hochpreisiger.
Mhm.
Ja, aber ja, es wird,
so,
ja,
die,
es ist gern genommen.
Die Vögel, bei uns haben eine größere Auswahl an Nahrungsmitteln, als wenn ich jetzt an Eisschrank gehe. Das muss man sagen. Das ist
stimmt
so.
Nicht.
Doch.
Ich habe das Deluxe-Futter genommen.
Mit extra Rosinen. Hohen Anteil von, und mit Rosinen. Welcher Vogel ist Rosinen?
Wie, welcher Vogel ist
Rosinen? Vögel essen doch keine Rosinen.
Doch, klar. Da sind Rosinen
drin. Du isst doch nicht mal Rosinen.
Nee, ich esse, deswegen können Sie meine haben. Da sind Rosinen drin, da sind Mehlwürmer drin, Sonnenblumenkerne, Erdnüsse zerhackt, Haferflocken, also Fettfutter.
Das ist eine Mischung zwischen Dschungel und Weihnachten bis jetzt.
Genau.
Ja. Es schön für die Vögel.
Ja.
Ja.
Also auch für die wollte ich mal Werbung machen. Also wenn die auch Freunde des, was sollen die auch essen? Im Moment ist ja gerade...
Alle warten übrigens auf diesen Witz die ganze Zeit, ne? Weil du erzählst, wie gut du zu den Tieren bist. Mm-mm. Die warten, alle warten auf diesen Witz. Ich mache ihn nicht. Mm-mm. Nein, ich weiß nicht, wieso würde ich mich jemand so einen dummen Witz über... Ich bin ja nicht bei der Bild-Zeitung angestellt für die Witzredaktion. Mm-mm. Nein, mach ich nicht. Du bist einfach anständig zu Tieren.
Mhm.
Genau. Und zwar zu allen Tieren, auch zu Elefanten zum Beispiel.
Ja, sowieso, genau.
Du könntest für den Sheldrick auch noch Werbung machen.
Für den Sheldrick auch noch, genau. Für den Sheldrick Wildlife Fund, da kann man Nashörner, Elefanten und Sonstiges adoptieren für Kleines.
Die übrigens, muss man sagen, die übrigens in jungen Zustand unglaublich niedlich sind. Also ein kleines, ein Baby-Nashorn.
Apollo,
also unser Baby-Nashorn ist jetzt, Apollo war mal, ich würde sagen, also der war so groß, ne?
Ich glaube, ein bisschen größer.
Meinst du?
Ja.
Aber sah auf den Bildern aus, wie, als ob er wirklich so wie ein mittlerer Hund sozusagen so groß war. Heute ist Apollo wie 5000 Kilo.
Er ist ein bisschen größer geworden.
Also auf jeden Fall ist er sehr groß und er sieht auch nicht so aus, als ob er ein ganz gemütlicher Vogel wäre. Er sieht eigentlich ungemütlich aus von Haus aus.
Mhm.
Aber er ist ja ein ganz tolles Leben bei den Sheldricks.
Ja, weil die Sheldricks sich ganz hervorragend kümmern. Die haben da Keeper, die auch mit den Kleinen, wenn die kleine Elefanten haben, dann schlafen sie mit denen auch, damit sie warm sind, damit sie eine Elternfigur sozusagen haben, auch bei denen noch mit im Stall und so. Also das ist ein ganz, ganz toller Verein. Und da kann man zum Beispiel für, ich glaube, 100 Euro, ich weiß nicht, ob es noch weniger gibt, also wir haben immer für 100 Euro im Jahr, kann man dann einen Elefanten oder was auch immer adoptieren und dann ist alles gedeckelt. Das finde ich, das mag ich. So ein tolles Geschenk.
Und deswegen sagt Kirsten auch immer, wenn sie ihr eines Feld Lotto oder Eurojackpot abgibt, sagt sie immer, wenn ich gewinne, weil natürlich die Hoffnung da ist, dass das den Gott der Zahlen beeinflusst, sagst du gibst sofort die Hälfte dem Sheldrick. Oder für gute Zwecke.
Ja. Muss man doch. Ich finde,
man muss das auf jeden Fall mal. Aber es hat nicht dazu geführt, dass wir bis jetzt diesen großen... Neulich waren wir so dicht dran, muss man sagen, so dicht dran an dem 56 Millionen...
Wie kommt es überhaupt, dass wir da dicht dran waren?
Weil wir auch tolle Zahlen hatten.
Die waren halt nicht unsere waren toll.
Ja, die waren super. Ich hatte super Zahlen, aber sie sind halt nicht die Zahlen gewesen, die gezogen worden sind. Aber die gezogen worden sind, waren auch gute Zahlen, muss man jetzt. Man darf ja nicht undankbar sein. Man darf ja nicht den Gott der Zahlen jetzt da kritisieren, sozusagen. Aber ich habe gefühlt, war ich so dicht dran.
Stell dir mal vor, du gewinnst 120 Millionen. Das ist doch, glaube ich...
Ich war gerade bei 56.
Ja, also der Maximum... War nicht in Amerika doch mal irgendjemand jetzt...
Milliarden gewonnen.
Vor einem Jahr oder so. Ja, ernsthaft, so 200 Millionen oder sowas gewonnen. So.
Ja.
Wobei ich mich dann nachher ein bisschen über ihn geärgert habe, weil ich habe nämlich gelesen, dass er am Anfang natürlich auch versprochen hat, ich werde ganz viel Gutes tun und nichts gemacht hat. Er hat sich einfach nur Autos gekauft und eine fette Villa in Beverly Hills, hat dann die Bild-Zeitung hinterher noch recherchiert. Aber wie surreal das ist. Stell dir mal vor, also du hast dann plötzlich von Freitag auf Samstag hast du, weiß ich nicht, 120 Millionen, wenn da so ein Riesen-Jackpot rausgeht. Glaubst du, dass das schnallst du dann? Also ich habe da neulich auch gelesen, ist der nicht nach Berlin, ist der doch irgendwann mal zuletzt auch gegangen. Und der Mensch, der das gewonnen hat, hat sich 2 Wochen lang nicht gemeldet, weil er es erstmal irgendwie verpacken musste.
Aber die Frage stellt sich ja jeder, der Lotto spielt, denkt ja so im Hinterkopf, wenn ich da gewinne, was mache ich dann damit? Also ist jetzt nicht vergleichbar, aber ich erinnere mich schon, als der Kofler damals gesagt hat, ja, dann bist du jetzt Programmdirektor von ProSieben. Und mir einen Vertrag hingelegt habe, wo plötzlich hohe sechsstellige Summen drinstehen, mit einer 7-stelligen Prämie. Nee, ich habe das Einzige, was ich abends gedacht habe, ist, ach, jetzt lasse ich mir die Pizza ins Haus bringen. Und dann habe ich in Unterföhring in dieser traurigen Einzimmerwohnung gesessen und habe eine Pizza mitbringen lassen, anstatt die selber abzuholen.
Das heißt ja immer so, dass man dann eher unglücklich damit. Also es gibt ja so viele so Geschichten, wo es dann irgendwie heißt, ja, sie alles verloren, alles verzockt, alles an Freunde gegeben, weiß ich nicht was. Und letztendlich sind sie alle immer furchtbar unglücklich damit geworden.
Also ich weiß nicht, ich habe an dem, was ich da, wo ich da viel Geld verdient habe, habe ich einfach gut gelebt. Ich habe aus dem Nachhinein hätte man mehr zurücklegen können für die Rente, aber hat das nicht gemacht. Dafür Spaß gehabt, fette Autos gefahren, Freude gehabt, zu Konzerten gegangen, whatever. Ja, das ist das Leben. Und da kann auch keiner, ich beschwere mich ja auch nicht darüber, man hätte alles anders und klüger machen können und hinterher ist man immer, aber damals war es richtig, die Entscheidung.
Ist die Frage, was zählt?
Aber es war auch nicht, muss man auch sagen, es ist mal die Frage, es gibt ja dann Leute, die, wenn sie dann in so eine Situation kommen, die es dann richtig krachen lassen und auch total irre Sachen machen. Ich habe nichts Irres gemacht. Also natürlich kann man darüber nachdenken, ob eine Jeans zu kaufen, die über 50, 100 Euro kostet, ob das verrückt ist. Ja, habe ich gemacht.
Also der Klassiker ist ja, sich dann erstmal so ein fettes Auto irgendwie kaufen. So,
ne? Ich hatte einen Firmenwagen.
Wie hieß der nochmal jetzt hier? Rocco?
Also du meinst hier Ferrari Pedro oder so.
Ja, ich weiß, ich habe seinen Namen vergessen.
Millionen. Der Typ aus Köln auf jeden Fall. Ja. Der ist irgend so ein Proll, der hat dann auch erstmal einen schönen Ferrari oder was gekauft. Ja, ne? ja. Aber man muss jetzt sagen, also auch das ist ja, die gehen ja wahrscheinlich dann rein und kaufen den Cash. Ich meine, ich habe ja mal riesen Glück gehabt. Ich hätte nie in meinem Leben mir einen Ferrari gekauft oder leisten können. Aber ich habe ja mal riesig Glück gehabt und habe den, weil ich nur Aston Martins mir leisten konnte, diese kleine Firma, hatte ich ja dieser Scheich, der mir den so günstig sozusagen übereignet hat. Das war ja ein Glück. Deswegen hatten wir dieses Auto. Und es war schon schön. Aber wenn man jetzt Millionengewinn hat, hinzugehen und Cash ein Auto kaufen für so einen Betrag, musst du ja gar nicht, du kannst das leasen. Warum sollst du das machen?
Weil wir kein Auto mehr leasen.
Also der Vogel zum Beispiel in Köln, der hat ja nicht eins, der hat ja glaube ich dann 3 Autos gehabt oder so, was ja dann schon, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Also wenn holst du dir irgendwas, mit dem du fahren kannst, keine Ahnung.
Was wäre denn das? Hättest du ja noch irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, boah, das hätte ich noch total auf der Bucketlist, das will ich unbedingt machen?
Ja. Wenn du dir jetzt diesen Lottogewinn reinholst, ne, dann musst du mir sofort davon, keine Ahnung, 1, 2, 3 Millionen musst du mir direkt geben. Weil ich auf jeden Fall mache ich dann das, was ich sowieso jetzt mache. Nur ich mache es schneller. Ich muss mir nicht erst das alles aufbauen, sondern kann jetzt direkt Vollgas geben und kann genau das, was ich vorhabe, dieses Jahr kann ich dann machen.
Nämlich?
Das werde ich jetzt ja hier nicht erzählen. Ach. Du weißt ja, wie das ist. Du weißt ja, wer hier zuguckt, heimlich und dann sofort kopiert. Gibt ja solche Menschen, die gucken sich ja Sachen an, die wir machen, Kai und ich auch oder wir zusammen, um es dann zu kopieren. Und um den wollen wir natürlich kein Futter geben.
Das stimmt. Aber
ich könnte das, was ich jetzt sowieso mache, könnte ich halt viel schneller machen. So.
Okay.
Und das wäre schon cool. Aber ich hätte keine, also jetzt besitztummäßig, lass mal drüber nachdenken.
Aber ist ja eigentlich gut, weil dann bist du ja sozusagen letztendlich ja glücklich und zufrieden mit dem, was du machst, nur dass du es halt gerne schneller machen würdest, wenn du die finanziellen Mittel dazu hast.
Ja, ich hätte nicht die Sorge, dass ich jeden Tag überlegen muss, wie jetzt die Kohle für morgen und übermorgen zustande kommt und sowas alles. Aber ich habe also weder im Bereich, sag mal so, Essen nix, Reisen nix. Natürlich möchte ich gerne reisen, würde ich auch machen. Aber ich habe ja gar nicht so viel Zeit, weil das, was ich jetzt vorhabe, das frisst erstmal viel Zeit und dann fahren wir nach Frankreich.
Das ist nämlich genau der Punkt. Genau, also ich glaube, man denkt, würde ich ja. Aber ich würde dann immer denken, oh, muss die Hunde ja wieder weggeben. Nee, nee, das will ich gar nicht.
Genau.
Dann bleibst du lieber zu Hause.
Das hat auch wahrscheinlich mit dem Alter zu tun. Und wir haben ja auch, dürfen wir nicht klagen, wir haben ja dank AIDA zum Beispiel, haben wir wirklich tatsächlich fast die ganze Welt gesehen. Also das Einzige, was so fehlt, wo dann Leute sagen, ja, aber du warst noch nie in Australien. Spätestens seit Corona denke ich mir, Australien, ja, genau, kann man machen, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich war auch noch nie in Neuseeland und ich war noch nie in China.
Neuseeland würde ich total ganz kurz gerne machen und Japan würde ich einfach gerne machen.
Aber jetzt mit den Hunden dann weg und dann nach Japan fliegen und so, ich habe hier noch genug vor. So. Und auch das, was die Leute, die dann so sagen, ich kaufe mir ein Schiff und so, würde ich nie mehr, interessiert mich überhaupt nicht. Doch, ich hätte noch was. Ah, ja, eine kleine, also wenn es diese, wie viele Millionen hast du gewonnen, 120?
Ja. Also weil, wenn dann, also...
Gut, ne? Ich würde definitiv eins machen. Ich würde definitiv sprechen mit einer so einer Privatflugzeugfirma und würde denen so viel Geld geben, dass ich, wenn ich irgendwo verreisen muss, dass ich anrufen kann und kann sagen, pass auf, ich muss morgen nach Amerika oder so. Und dann sagen sie, ja, sind sie um 10 Uhr am Privatflughafenbereich fertig.
Hätte ich viel zu viel Schiss mit so einer kleinen Maschine.
Nicht so eine kleine, die sind dann schon größer. Ich will nicht diese kleinen, ich will einfach so einen Anteil, ich will gar keine Flugzeug haben.
So ein Kardashian-Teil.
So ein John de Mol Teil. Mhm. Der John hatte echt ein schönes Flugzeug, das war gut. Das hatte, glaube ich, 8 Sitze, schön nochmal so ein bisschen Bett und sowas alles mit dabei.
8 Sitze ist ja auch klein, dann sitzt du da drin und dann
das fände ich ganz furchtbar. Für keine 7 Millionen kannst du da auch 12 Sitze einbauen oder so. Fakt ist, es ist kein kleines Kardashian-Flugzeug, sowas, genau. Die haben wahrscheinlich auch sowas. Und das fände ich schon, weil dann kannst du einfach fahren, dann bist du nicht, ich hasse anstehen und dieses ganze Generv und Fliegen ist heute so eine Karte, ich neulich ja wieder geflogen, das war total okay und SAS hat einen super Job gemacht und das war eine kleine Propellermaschine und so, alles okay, aber das Warten, das Anstehen, das Angewiesensein und sowas alles, das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, ja. Weißt du, wenn du so, weißt du, rufst du an, so wie John das immer gemacht hat. Der hat immer angerufen und hat gesagt, ja, wir müssen morgen nach New York. Dann haben die gesagt, ja, wir müssen um 10 Uhr am Flughafen sein. Aber ansonsten, nee. Ich würde gerne nach Afrika fahren, um beim Sheldrick reinzugucken.
Genau, das.
Hinfahren.
Also ich würde super gerne.
Oder man könnte eine Zucht aufmachen mit Rebhühnchen, die einem. Man könnte eine Zucht aufmachen, wo man. Wo man Pulli tragende Rebhühnchen. Pass auf, du bist an meinem Mikrofonchen zugange. Wo man Pulli tragende Rebhühnchen züchtet. Stell dir mal vor, du hast 20 von denen.
Ja. Ja. Also ich würde dann total gerne zum Sheldrick einmal fahren und vor Ort sein, denen einen großen Scheck vorbeibringen, das würde ich gerne machen. Und ich würde unglaublich gerne mal Berggorillas sehen.
Wie kannst du, kann ich dir hier im Fernsehen, kann ich dir anmachen, gibt's eine Doku.
Genau, also wer war das, wer hat das noch erzählt?
Dieser Hund hat jetzt mein Mikrofon durcheinander gebracht. Oh. Ich hoffe, es geht alles noch, ja, wir haben noch Ton. Das eigentlich Dramatische ist, dass du kennst, dass dieses, ich spreche mal kurz ins Mikrofon, weil da gibt es diese kleinen Magneten hinten.
Ja, genau.
So.
Und den hat sie gerade abgemacht. Hier, als wir, die Luna, weißt du, die Sängerin Luna, die haben wir doch, als wir die getroffen haben, hat die doch erzählt, dass sie gerade das gemacht hatten.
Berggorillas besucht, genau.
Genau, mit der Familie.
Genau.
Und da hat sie so erzählt, wie toll das ist und was das für eine mystische Begegnung ist, wenn du denen da, also du rennst ja dann auch riesig durch den Wald und es ist ja auch nicht ungefährlich und dann sitzt du da und dann kommt so eine ganze Familie mit so einem Silberrücken und so, oh, das würde ich total gerne machen.
Bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne an unseren AIDA-Ausflug zu der Affeninsel. Eine spezielle Insel bei, wo war das, Singapur oder so?
Ja, da waren wir in Asien unterwegs.
Ja.
Kuala Lumpur, ich weiß gar nicht, wo wir da, ja.
Pass auf, gibt sogar ein Filmdokument von. Und zwar war das eine Insel, auf dieser Insel leben die Affen frei und die Menschen gehen so unter so Gittern. Die Orang-Utans, ne, genau. Die Orang-Utans leben frei und die Menschen gehen also durch so Gänge, die sozusagen geschützt sind, damit da keine direkten Begegnungen
stattfinden. Also wir sind die eingesperrt.
Genau.
Und die sind die Freien, weil die werden dann wieder ausgewildert.
Genau.
Das sind alles so, ich sag mal, Findelkinder.
Gerettete,
genau.
So. Und da gibt es auch ganze Orang-Utan-Familien und so. Und dann gibt es bestimmte Plätze, wo man hingehen kann. Und dann kann man die da ganz nah dran sehen. Und dann bin ich da gewesen. Und da ist da so ein Zaun und da ist da diese Familie. Und dann kommt einer von den jüngeren Affen an.
Genau, die zwei
Teenager.
Teenager.
Das ist ein Teenager, ja. Genau. Und dann nimmt der einen Stock und steckt den Stock durch den Zaun und hebt damit mein Poloshirt hoch, um in meinen Bauchnabel reinzugehen und mit diesem Stock in meinem Bauchnabel rumzudrehen, den dann zurückzuholen und daran zu riechen.
Ja, aber da könnten Ameisen
drin sein. Ja, weil er gedacht hat, da sind Ameisen drin. Und das war so lustig und wir haben das gefilmt, das sind wirklich großartige Bilder. Und das war toll, das muss man sagen, diese Begegnung mit dem unglaublich wilden Orang-Utan.
Ja.
Der eigentlich rüberkam wie ein Schimpanse, ehrlich gesagt, wie so ganz harmlos. Und dabei, eigentlich ist er doch ein Orang-Utan gewesen.
Es war sehr
dann guckt er da so durch und dann macht er mit dem Stock erstmal das T-Shirt so ein bisschen hoch und dann da rein und dann in den
Bauch. Das hat er aber bei uns allen gemacht. Wir standen dann alle in einer Reihe und dann hatte er alle drei um und ist dann mit dem Stock hin und hat in den Bauchnabel. Ja. Und wir haben natürlich alle schon brav die T-Shirts hochgehoben und er hat in den Bauchnabel rumgepuppelt. Ja. Das war sehr lustig. Ich fand es sehr beeindruckend, als wir in der Dominikanischen Republik waren und dann rausgefahren sind. Und dann heißt es ja immer Papageiensichtung möglich, Walsichtung möglich.
Ja.
Und dann gibt es da so Spots und dann dürfen aber da nicht so viele Schiffe rein, logischerweise zum Glück, dass sie sagen, da dürfen immer nur zwei Schiffe rein, damit die Tiere da auch so ihre Ruhe haben. Und dann sind wir reingefahren und hat er gesagt, es ist eher unwahrscheinlich, dass wir was sehen, weil es ist gar nicht so die Zeit dafür und so. Und dann sind wir da so rumgedümpelt auf so einem kleinen Schiff und dann ist plötzlich neben uns eine Walmama mit Baby aufgetaucht. Das war richtig beeindruckend. Und zwar hat dieses, was hat sie gesagt? Am Tag nimmt dieses Walbaby 100 Kilo zu oder sowas. Also genau. So, wie ich gedacht habe, ja, kenne ich. Wenn ich an den Kühlschrank gehe, passiert mir das auch.
Vor allem, wenn du, also die Walmutter spritzt ja diese sehr kalorienhaltige Milch ins Wasser.
Genau.
Und dann nimmt das Junge das sozusagen auf und nimmt damit 100 Kilo am Tag zu. Stell mal vor, du fällst ins Meer und nimmst einen kleinen Schluck davon. Genau, dann bist du direkt mal 20 Kilo drauf. Und wenn du dann dem Arzt erzählst oder deinen Verwandten, hör mal, ich war in der Karibik und so, also ich habe nicht zugenommen, ich habe nicht viel gegessen, ich habe nur einen Schluck Walmilch.
Das Essen auf AIDA gewesen,
genau. Ich habe nur einen Schluck Walmilch zugenommen, zack, 20 Kilo mehr, ist Pech.
Ja, das fand ich, das war wirklich beeindruckend. Also wir sind dann wird natürlich der Motor ausgemacht und wir alle mit den Kameras da gehangen und so. Das war echt toll.
Ja.
Sowas, also dafür toll. War das immer toll.
Dafür, also das wäre das Einzige, ich meine, so Reisen und sowas alles, aber es ist auch wieder, ich habe so viel zu tun dieses Jahr. Wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, habe ich wirklich viel zu tun, habe ich nochmal richtig was zu tun die nächsten Jahre eigentlich. Da will ich nicht weg, ich will nur das nach vorne treiben. Ich will das unbedingt hinkriegen.
Zumal ich ja jetzt auch eine neue Küche habe.
Frau Brandt bekommt eine neue Küche.
Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben durfte ich mir eine Küche aussuchen und das haben wir jetzt gemacht bei der Firma Küchenaktuell. Ich hoffe ganz doll, dass ich in einem halben Jahr auch noch sage Küchenaktuell. Ja. Partner ihres Vertrauens weiß, was Frauen wünschen.
Ja.
Und nicht hier sitzen und sagen, so war es alles schief gegangen. Also,
Der Mann war sehr nett und sehr kompetent. Ja. Das Tolle war das, dass in diesem riesigen Haus, wo überall nur Küchen drin waren, er immer gesagt hat,
kommen Sie mal mit.
Er hat immer gesagt, also ja, da brauchen wir Einlagen, die 7K15, ja, kommen Sie mal mit. Und dann ging man immer durch die Reihen. Er wusste genau, wo er hinzugehen hat, wo er dann die 7K15 vorgezeigt hat.
Und so eine ganze Geraffel immer hinterher. Dann hat er uns das so und wir immer, ja.
Ja.
Und dann sind wir wieder zurück, haben uns wieder hingesetzt und dann haben wir das weitergemacht. Genau.
Hälfte der Strecke hatte ich so ein Holzbrett unterm Arm, weil das die Farbe war für den Fußboden, wenn man überall gegenlegen musste zum Testen sozusagen.
Ja, genau. Da haben wir Steine eingesammelt und Holzfußboden alles. Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Und deswegen, ich freue mich sehr auf meine neue Küche. Und dann will ich auch gar nicht wegfahren.
Nee, dann wird Kirsten ja in ihrer neuen Küche, das hat sie schon mehrfach zugesagt, diese wunderbaren Kochshows machen.
Kochshows vor allen Dingen.
Haben wir doch gesagt. Also die ersten Gäste, die kommen, sind Def Leppard. Die hatte ich schon mal eingeladen, weil ich ja das nie geschafft habe
zum Def Leppard. Ich dachte, Take That kommt.
Die kommen als zweites erst. Das ist das zweite Konzert. Weil da haben wir ja, am Kühlschrank haben wir ja hängen, Take That Catering, das Originalschild vom Take That Catering. Und das würden wir dann einfach an die Küche pinnen an dem Tag. Nein, das haben wir nicht gemobst, das haben wir ganz, also ganz ehrlich geschenkt bekommen.
Ja, sie waren nicht mehr da und dann haben wir gefragt, dürfen wir das abmachen?
Deswegen war korrekt alles.
Und dann haben die gesagt, das darfst du mitnehmen. Genau. Und das Gleiche habe ich noch von Justin Timberlake.
Ja, das habe ich gemobst. Justin Timberlake habe ich mir unter das T-Shirt geschoben, das muss ich zugeben bei der Gelegenheit.
Aber der war ja auch schon alles
vorbei. Der war weg, die waren alle weg.
Das
war vorbei. Ja, klar, das ist weggeschmissen. Aber andere Leute hätten es gekriegt. Das ist nicht weg, es haben nur andere.
Hier ist nur woanders.
Ist nur woanders. Hier ist
es bei uns in der Küche und da können Sie ja jederzeit vorbeikommen, sich das angucken.
Wenn Sie es haben wollen, wieder haben wollen, können Sie sich ja melden. dann ist es alles kein Problem.
An dieser Stelle, wir würden jetzt auch hier zugeben, dass wir es haben.
Ja, ansonsten empfehlen wir bei der Gelegenheit die TechZ-Dokumentation. Ja. Dann kann man nachempfinden, warum wir so gerne zu TechZ gehen, glaube ich.
Nee, finde ich nicht, schon. Weil da kommt nicht so ganz rüber, warum es so. Aber man hat schon wieder, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, man hat so vieles mal aus erster Hand erfahren, was man gar nicht wusste. Und wo ich dann wieder gedacht habe, siehste, ist so viel geschrieben, geredet, gemacht worden. Wie war das damals mit Robbie und wie war das mit Gary und bla 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 und so. Und im Endeffekt ist es immer besser, wenn man es einfach wirklich, wenn man fragt und wenn die Menschen einem das selber erzählen, als dass alle drüber reden und sich das Mund fusselig reden und und das dann am Ende gar nicht wahr ist. Das fand ich dann irgendwie spannend auch wieder.
Und egal, was die Presse geschrieben hat, ich war ja damals relativ viel bei Robbie, er hat nie etwas Böses gesagt. Und die Presse hat immer, hat immer gesagt, er hätte was gesagt. Er hat auch mal so Sachen in Interviews und sowas alles, ganz am Anfang. Ja. Aber als er dann ganz oben war, habe ich nichts Böses, aber keine Mucks gehört.
Ich liebe das Lied, was er zusammen mit Gary gemacht hat, wo sie genau ihre Geschichte erzählen, wo sie erzählen, dass sie sich gegenseitig gedisst haben. Und das finde ich hat so ganz viel Größe und sie haben sich ja auch relativ schnell dann wieder vertragen und alles ist gut.
So.
Ich mag gerne, wenn man sich verträgt.
Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, das war die schöne Wochenendausgabe mit einem K, aber dafür mit Irsten.
Nicht mit dem richtigen K,
statt tut mir leid. Mit Ei. Also das K war da, das Ei hat gefehlt, dafür war Irsten da.
Genau.
Und der Conferencier, ne, je suis le Conferencier, war auch dabei. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, alles Liebe und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Und schön Lotto spielen.
Und Kirsten seht ihr dann, aber müsst ihr, seht ihr nicht hier, also bei Schönes Wochenende, sondern Kirsten seht ihr dann bei Bobs TV.
In meiner neuen Küche.
Nicht mehr, das dauert noch bis Mai.
Das dauert noch.
Da wird noch viel passieren, Freunde. Da gibt es noch viele Filme bis dahin. Tschüss.
Tschüssi.
Wir müssen jetzt den richtigen Knopf drücken.
Ja.
Und hoffen, dass alles gut geht.
Ja.
Tschüss.